Oh, Martin, ist schon wieder so heiß hier, ey.
Oh Gott. Puh, ich schmelze.
Warum kann denn das Ende der Welt nicht irgendwie, weiß ich nicht, ein bisschen kühler sein und ein bisschen, keine Ahnung, grüner?
So bewölkt vielleicht auch und so 15 Grad.
Ja, Natur erobert sich so die Welt zurück und nicht so eine scheiß Wüste, ey. Oh. Warte, hörst du das?
Was ist das?
Was ist denn das? Sind das Motoren?
Ich glaube, sind Motoren.
Ach du Scheiße, die schon wieder.
Sind
Motoren
die Biker.
Ist das Stichwort
des heutigen Filmmagazins. Die Biker sind, gekommen, das sind wir. Das ist einmal der Lukas.
Und der Martin.
Genau, wir haben uns wieder gegenseitig vorgestellt. Wir ändern das manchmal, damit es ein bisschen auch verwirrend für uns ist.
Ja, damit wir vergessen, wer ist.
Genau, richtig. Damit herzlich willkommen zum Filmmagazin, eurem sonnendurchfluteten Filmpodcast, wo wir über Filme und Serien sprechen. Gerne Aktuelles, was wir im Kino gesehen haben, so auch in dieser Woche. Aber auch gerne ältere Filme oder Filmphänomene besprochen. Also wir sind da recht breit aufgestellt, wollen nicht nur so das klassische Filmbesprechungsthema, was irgendwie gerade neu im Kino läuft, aber manchmal bietet es sich an und manchmal finden wir auch nicht ganz die Zeit, um uns ein großes Thema anzunehmen. Deswegen eignen sich manchmal auch aktuelle Filme, gerade wenn solche großen Filme sind wie in dieser Woche, weil wie man schon auch wieder unschwer am Intro erkennen kann, es wird hitzig. Vielleicht wird es auch hitzig debattiert, das weiß ich noch nicht. Wir waren zumindest mal wieder im Kino. Aber bevor wir dahin gehen, noch kurzer Hinweis. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit schreiben und kontaktieren, falls ihr Kritik, Ergänzungen habt zu unserem Besprechung, als auch was über was wir mal sprechen sollten. Auch das nehmen wir sehr, sehr gerne an. Da könnt ihr uns auf filmmagazin.org erreichen, als auch über unsere Social-Media-Kanäle wie bei Threads.
Oder bei YouTube könnt ihr auch natürlich kommentieren und ihr könnt uns auch gerne mal, wenn ihr so einen Guilty Pleasure Lieblingsfilm habt beispielsweise oder so, könnt ihr uns den auch gerne schreiben und uns bitten, uns den mal anzuschauen, dann reden wir auch gerne drüber. Wir hatten ja in der vergangenen Folge, könnt ihr gerne noch reinhören, wenn ihr das nicht schon lange getan habt, haben wir ja über einen Film gesprochen, der ein bisschen, sagen wir mal interessant war, und zwar über Lost Highway von einem
David Lynch.
Ja. Von einem Regisseur, der nicht gerade für sehr stringente, kohärente Filme bekannt ist. Und genau das trifft auch auf diesen Film Lost Highway zu. David Lynch, hast du schon gesagt. Und wir haben auch dazu, tatsächlich hat jemand kommentiert bei YouTube, dass das sein absoluter Lieblingsfilm sei. Mhm. Und eines der beeindruckendsten Kinoerlebnisse seines Lebens war, Michael hat das geschrieben, sehr spannend und so geht's ja. so kann es dann auseinandergehen. Wir hatten ja ein sehr divergentes Verhältnis zu dem Film, aber wir haben uns dann auch im Nachhinein noch drüber unterhalten und das schafft auch nicht jeder Film, ne, dass man dann, dass man viel drüber spricht. Also auch das ist ja schon, was man leisten kann. Und wir haben drüber gesprochen, ihr könnt euch das anhören. Und diese Woche haben wir deswegen auch gesagt, Mensch, so 90er Schinken hatten wir beim letzten Mal, dann gehen wir doch diesmal wieder ganz aktiv ins Kino und waren in der Preview am Mittwoch zu Furiosa. Ein Mad Max Film oder der Mad Max Saga.
Ja, der fünfte sozusagen, wenn man jetzt mal rein von Erscheinungsdatum her geht, der aber dann sozusagen die Geschichte von Furiosa, wie auch schon der Name sagt, erklärt, also einer wichtigen, eigentlich der zweiten Hauptfigur im vierten Mad Max Film Fury Road, den wir auch damals ganz, ganz früher schon im Filmmagazin besprochen haben, auch glaube ich einer der ersten Filme auch gewesen. Ja,
ich weiß gar nicht, ob die Folge überhaupt noch online ist oder ob die rausrotiert ist. Ich glaube, die ist rausrotiert.
Nicht. Ja, aber ich glaube, es war so dritte, vierte, fünfte Folge. Und dieser Film hat jetzt sozusagen ein Prequel bekommen, wo dann die Figur der Furiosa, die neben Max so als wichtigste Figur etabliert wurde und deren Geschichte, wie sie denn zu dieser toughen Kriegerin geworden ist, zu dieser Fahrerin, die letztendlich ja auch die Frauen aus einem Gefängnis mehr oder weniger befreit, wenn man es mal so ganz grob umschweift. Wenn man mal wissen will, wie ist es denn dazu gekommen, dann sollte man sich dann Furiosa anschauen, oder das ist zumindest der Pitch, die Prämisse, mit dem der Film rangeht, also ein klassisches Prequel, aber auch ein ganz klassisches Prequel zu Fury Road, das kann man glaube ich auch schon sagen, der sozusagen, die sich beide sehr ergänzen, in dem Sinne, dass sie sowohl optisch als auch narrativ sehr miteinander anschließen und sehr viel erklären. Und gerade jetzt ja mit Fury Road, ja, die Mad Max-Filme ja eigentlich aus den 70ern und 80ern so kommen, damals ja noch so trashige Filme waren und dann mit Fury Road, oder man könnte auch schon sagen, auch schon mit dem dritten Thunderdome müsste der glaube ich heißen. Das war auch schon ein Hollywood-Film, aber das war noch so ein bisschen sehr eigen, und so mit Fury Road hat es nochmal eine ganz eigene Optik auch bekommen, auch nochmal sehr moderne, aktualisiert, und es hat jetzt nach 10 Jahre später, hat man jetzt quasi den zweiten sozusagen nach dem Reboot, ich glaube, man kann Fury Road durchaus auch als Reboot bezeichnen, weil dann auch ein neuer Darsteller, ja, den Max übernommen hat, bekommt jetzt sozusagen Mad Max mit Fury Road sozusagen dann den zweiten Teil, wenn man ihn auch so nennen will, der dann davor spielt.
Genau, also quasi das Prequel vom Reboot.
Ja.
Und genau das ist es auch. Also wir erleben 1:1 die Vorgeschichte zu Fury Road. Vielleicht müssen wir kurz vorweg schicken, dass Fury Road damals tatsächlich bei uns relativ gut weggekommen ist auf jeden Fall. Er hat uns im Kino sehr überrascht, sehr beeindruckt auch, weil es wirklich ein gut gelungener Actionfilm ist, der sehr viel, also in Australien auch zum großen Teil, glaube ich, gedreht wird.
Und Namibia.
George Miller ist ja Australier und hat da auch viel, glaube ich, Geld, sage ich mal, ins Land gebracht, diese Produktion, auch jetzt wieder. Und hat, glaube ich, mit diesem Reboot, wo uns glaube ich, damals so ging, ach, ein Reboot von so einem Schinken im Prinzip, Ende 70er, Anfang 80er, mal gucken. Und dann war es wirklich schon auch ein Actionfeuerwerk, und Feuerwerk ist da durchaus wörtlich zu nehmen, mit coolen Ideen, mit einer zeitgemäßen Darstellung. Und deswegen wird die große Frage, glaube ich, sein, die wir heute dann beantworten, hoffentlich im Laufe der Folge, zumindest für uns beantworten, das muss ja nicht heißen, dass das auch auf euch zutrifft, kann Furiosa da mithalten, und ja, ist Furiosa sozusagen eine Fortschreibung dieses, nach 10 Jahren oder 9 Jahren, dieses Erfolges aus unserer Sicht. Ich bin gespannt, zu welchem Schluss wir kommen. Wir haben schon kurz drüber geredet, aber noch nicht abschließend, glaube ich. Ja. Erstmal müssen wir, glaube ich, wieder erzählen, worum geht's denn in Furiosa? Wenn ihr natürlich jetzt gar nicht gespoilert werden wollt, überhaupt gar nicht, dann solltet ihr vielleicht jetzt auf Pause drücken, euch Furiosa anschauen und dann wieder rein, wieder fortsetzen. Allerdings gibt es ehrlich gesagt auch gar nicht so viel zu spoilern, denn wie schon bei Fury Road ist es so, dass die Handlung an sich so ein bisschen im Hintergrund steht. Also es ist jetzt nicht so ein Spoiler-Film, wo du sagst, oh Gott, ihr habt mir den großen Plot-Twist vorweggenommen, sondern es ist ein Actionfilm, der auch relativ snackable ist, um das mal so zu sagen. Deswegen, sehr viel Handlung passiert da nicht. Wir werden wieder reingeworfen in erstmal kein Wasteland, sondern am Anfang sind wir in einem
Green Place, glaube ich, heißt es.
Green Place, ja. In einem Green Place, in einem wunderschönen, dicht bewucherten Wald, in dem es Wasser gibt und genug Lebensmittel, ich glaube, es ist ein Pfirsich, der da an einem Baum wächst, der da gerade von einer jungen Furiosa oder von der Freundin von einer jungen Furiosa, die zusammen unterwegs sind, ich glaube, ich weiß nicht, wie alt werden die da sein, 8, 9 oder so, die das da ernten, aber wir lernen relativ schnell, oh, da ist was im Busch, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, irgendwelche Leute mit großen Motorrädern, irgendwelche Männer mit großen Motorrädern, die da, die diesen Green Place anscheinend entdeckt haben. Und dann auch entdeckt werden, dass sie von den beiden jungen Mädchen beobachtet werden, beziehungsweise, dass die da in der Nähe sind. Furiosa will offenbar die Motorräder auch sabotieren, denn, das kriegt man dann relativ schnell mit. Das Schlimmste, was diesem Green Place passieren kann, ist, dass irgendwelche Leute aus den Wastelands diesen Green Place entdecken. Denn das würde höchstwahrscheinlich dazu führen, dass die dann alle herkommen und was sozusagen teilhaben wollen. So, deswegen, als Furiosa dann gekidnappt wird, kann sie aber noch Alarm schlagen mit so einer Pfeife, und ihre Mutter und noch eine andere Frau nehmen dann die Verfolgung erstmal auf. Die eine fällt dann aber zurück, und Furiosa bemächtigt sich dann eines dieser Motorräder. Es waren, glaube ich, 5 Leute. 2 davon sind dann am Ende wirklich noch auf der Flucht bis zum Schluss und haben eben Furiosa gekidnappt, und die Mutter verfolgt sie. Das kann man, glaube ich, so sagen. Ziemliche Badass-Mother, die gut am Scharfschützengewehr unterwegs ist und auch sonst relativ krass unterwegs ist und es aber nicht rechtzeitig schafft, Furiosa oder die Angreifer zu eliminieren oder die Entführer zu eliminieren, bis sie sozusagen in ihr Basiscamp zurückkommen. Und so hat dann dieser eine Entführer, der am Ende noch übrig bleibt, hat die Möglichkeit, dort in ihrem Camp, was auch immer, das regiert wird von einem ganz schönen Jesus-ähnlich dargestellt, zumindest am Anfang noch Jesus-ähnlich dargestellten Chris Hemsworth, Dementis, ist auch ein witziger Name,
Und es gibt viele witzige Namen.
Es gibt sehr viele witzige Namen, auf jeden Fall.
In der Mad Max-Welt, wenn man das mal durchgeht.
Ja, und genau. Und deswegen, das Kind ist sozusagen in den Brunnen gefallen, kann man sagen. Und jetzt geht es darum, dann mit zu fliehen. Und um das kurz zu machen, Furiosas Mutter opfert sich, damit Furiosa freikommt. Die geht aber wieder zurück, um ihre Mutter zu retten oder was weiß ich. Ist dann weiter entführt im Prinzip und wird dann verschleppt von diesen Leuten. Chris Hemsworth sperrt sie ein und macht sie sozusagen zu, ich weiß nicht, vergleichbar vielleicht mit seinen Hunden, die er da hält, die er da in einem Käfig hat. Und genau, und so geht es dann weiter. Und irgendwann kommen wir dann an einen Ort, den wir schon kennen.
Genau, zu Immortal Joe. Der dann nämlich noch eingeführt wird, nämlich der große Antagonist in Fury Road, der wird dann noch eingeführt und man kann das dann, glaube ich, so abkürzen, dass es dann letztlich um Zweikampf geht, dass nämlich dieser Immortal Joe, der quasi über so eine Zitadelle heißt das, da verfügt er so ein fruchtbares Land, mehr oder weniger, dass man
genau,
halt...
So zwei fruchtbare Berge, wo es noch Wasser gibt oder so, ist
genau,
das eher,
genau.
Ne?
Dass dann der gute Chris Hemsworth möchte das kann natürlich dann für sich beanspruchen, bekommt er nicht, aber er bekommt dann dafür dann eine andere Festung von Immortal Joe und die haben da sozusagen so einen Waffenstillstand erstmal ausgemacht, dass die davon beide profitieren. Jeder hat so seinen Kuchen vom Wasteland, vom Ödland, was übrig bleibt, aber es ist natürlich klar, da sind die Spannungen groß, das heißt, es wird irgendwann noch zu einer Konfrontation zwischen diesen beiden Warlords kommen und Furiosa steckt halt so mitten zwischendrin, die dann auch irgendwann bei Immortal Joe landet, sozusagen so auch als Pfandgut verteilt wird, sich dann aber befreien kann und dann letztendlich dann auch darauf aus ist, dann den Chris Hemsworth-Charakter dann auch hinterher zu jagen und quasi dann eine Art Rache-Geschichte wird dann erzählt, wo im Hintergrund dann auch diese Warlord-Geschichte mit erzählt wird, wer hat denn jetzt eigentlich das Sagen über das Ödland. Da gibt es dann neben dieser Zitadelle gibt es dann halt auch noch Gastown, wo dann das Benzin, das Öl hergestellt wird für die Maschinen, als auch dann auch eine Bullet-Farm, also ist wahrscheinlich eine Fabrik, eine Munitionsfabrik.
Für Waffen, ja,
für Waffen,
genau.
Für Munition. Und dann geht es sozusagen so ein bisschen darum, wer hat denn die Kontrolle über diese Festungen? So ja. Kann man, glaube ich, jetzt die Story ganz kurz zusammenfassen.
Und Dementis drängt sich da eben rein mit seiner Bande von nomadischen Motorradfahrern, kann man so sagen. Und übernimmt erst die Gasfarm. Und kontrolliert die Handelswege und setzt damit auch Immortal Joe natürlich so ein bisschen unter Druck. Ne, er muss bei ihm kaufen und handelt sich dabei auch so Verträge aus und verliert aber daraufhin auch Furiosa, weil das ist eine Bedingung von Immortal Joe. Also es ist eine sehr raue Welt, die wir aber auch aus Mad Max schon kennen. Und es gibt dabei natürlich viel Action-Szenen. Ne? Werden Transporte gemacht eben von Gasolin, von Kohlköpfen, von unterschiedlichen anderen Dingen, Menschen und die müssen abgesichert werden. Da lernt dann Furiosa auch oft über die Zeit den Praetorian Jack kennen, einen Typen, der wohlgesonnen ist, tatsächlich ein Fahrer, einen sehr guten Fahrer. Da gibt's dann auch so eine kleine, sag mal Romanze, es ist jetzt keine Love Story, aber es ist eine Romanze und die wird dann jäh unterbrochen und ja, also so ja, im Prinzip macht Furiosa kämpft gegen den, der ihr ganzes Leben zerstört hat, Dementis, der das aber am Ende auch gar nicht so sieht, ne? Der sagt, es ist eigentlich die Welt, die dein Leben zerstört hat und ich bin da nur, ja, unser aller Leben ist zerstört worden. Pff. Du bist nichts Besonderes.
Also man merkt, glaube ich, schon an dieser Aufzählung her, dass es Furiosa narrativ sehr anders strukturiert ist als der Fury Road, wo nämlich Fury Road wirklich eine große Flucht erzählt hat, quasi. Jemand will von Punkt A zu Punkt B und dann gibt es halt Person C, die jagt diesen Personen hinterher, weil die das nicht möchte, dass die da auf Punkt B landen. Das ist quasi die ganze Handlung. Ist jetzt Furiosa wirklich deutlich mehr Handlung und Geschichte. Und ich glaube auch, wenn man mal die Laufzeit von Furiosa sich anguckt, ich glaube, es gibt vielleicht 5 oder vielleicht, lass es maximal 10 Minuten sein, wo Charaktere einfach nur dastehen und sich unterhalten und quasi nichts passiert. Und der Rest der Zeit ist eigentlich, wenn sie Charaktere unterhalten, dann tun sie es irgendwie in einem Auto, in einem Motorrad, während einer Explosion, während irgendjemand irgendwo runterfällt, während irgendwo irgendjemand hochkraxelt, irgendjemand getötet wird. Also wo immer irgendwas los ist, der Film ist eigentlich eine Non-Stop-Handlung und da ist Furiosa schon deutlich mehr im zweiten Gang unterwegs, was erstmal sich sehr ungewöhnlich anfühlt, dass er jetzt wirklich diese Welt erklären oder mehr erklären möchte. Weil ich sag mal, die war schon natürlich in Fury Road sehr, sehr ausgiebig präsentiert, aber eben nicht erzählt. Da gab es kaum Charaktere, die ihm erzählt haben, ja, was ist denn jetzt eigentlich die Zitadelle und wie wurde Immortan Joe jetzt eigentlich zu dem Herrscher und wer sind eigentlich seine Kumpanen links und rechts? Er hat natürlich noch so ein paar Gehilfen. Der hat auch zwei Söhne, die eben zur Seite stehen. Und das wurde in Fury Road gar nicht groß erklärt. Da gab es die einfach diese Figur. Man hat so ein von der Beziehung mitbekommen, okay, die stehen sich wohl irgendwie nahe oder sind so quasi rechte, linke Hand von ihm. Aber das wurde jetzt nicht nochmal groß erklärt, weil der Film hatte gar keine Zeit, weil dann schon die nächste Verfolgungsjagd anstand. Und da ist Furiosa schon mal auf narrativer Ebene deutlich zurückhaltender und dann auch etwas konventioneller erzählt. Es ist sogar in Kapitel eingeteilt, in einer Fünf-Akt-Struktur, die ja am Ende aber auch eine Drei-Akt-Struktur eigentlich ist. Aber da auch wirklich so mit Kapitelmarken-Einblendungen, weil eben auch über einen langen Zeitraum erzählt wird, weil es ja auch Furiosa dann als Kind anfängt, sich zu erzählen und dann halt bis quasi ganz knapp, bevor Fury Road losgeht, dann aufhört. Das heißt, es sind dann wirklich so über 10, 15 Jahre, würde ich jetzt mal so schätzen, sind dort dargestellt. In diesem Film. Das heißt, sie ist immer auf narrativer Ebene was ganz, ganz anderes als Fury Road und das ist schon mal ungewöhnlich, was ich auch so gar nicht unbedingt erwartet hätte, weil ich tatsächlich auch so das Gefühl hatte, dass George Miller mit Fury Road eine ganz spannende Methode gefunden hat, seine Geschichte zu erzählen, weil er hat ja irgendwie sehr, sehr viele Jahre, weil zwischen Teil 3 und Teil 4, was in Fury Road ist, lange, glaube ich, auch über 10 Jahre, wenn nicht sogar noch mehr, sehr, sehr viel Zeit, wo er auch nochmal diese Welt bearbeitet hat, sich ganz neue Geschichten, Charaktere ausgedacht hat, aber dann in Fury Road davon relativ wenig zu sehen. Es gibt dann noch drei Comics, die so ein bisschen was zu der Welt erklären und noch mehr Hintergründe, aber das findet sich im Film gar nicht. Und jetzt hat er halt gesagt, okay, jetzt erzähle ich auch mal mehr, was eigentlich im Film im Film erzähle ich auch mehr von der Welt. Deswegen, da ist schon mal was ganz anderes. Und für alle Leute sozusagen, den Fury Road ein bisschen doch zu actiongeladen war und die auch mal kurz durchatmen wollten und auch mal Charaktere beim Reden zuhören wollen, für die ist wahrscheinlich Furiosa schon mal eine Verbesserung. Ich muss aber sagen, ich bin da schon sehr enttäuscht, glaube ich, davon gewesen, dass der Film dann diesen Weg eingeschlagen ist. Von mir aus kann sich auch eine Fortsetzung oder in dem Fall ein Prequel auch gerne sich strukturell auch total verändern. Aber ich fand es dann irgendwie tatsächlich, hat es aufgrund dieser narrativen Struktur jetzt für mich eigentlich nichts gewonnen. Weil ich fand es ehrlich gesagt, die Welt in Fury wird so stark dargestellt. Einfach nur, indem diese weirde Fetisch artige Welt, die so aussieht wie der KitKat-Club irgendwie in Berlin. Also so stelle ich mir zumindest den vor, dass es dort so aussieht. Und so ist quasi die gesamte Welt, hat die sich aufgebaut, wo dann Leute mit ihren Nippelspielereien irgendwelche haben, irgendwelche anderen Fetisch-Klamotten anhaben. Und das ergibt für mich irgendwie, ist das total, ich werde wirklich zwei Stunden in eine andere Welt transportiert. Das hat für mich in Fury Road wunderbar funktioniert, ohne dass da irgendein Charakter war, der das erklärt hat oder sich Charaktere erklären mussten durch ihre Dialoge. Und jetzt bei Fury Road ist es aber dann deutlich klassischer strukturiert. Wie ging es dir denn da, Lukas?
Ja, also am Ende ähnlich. Ne? Er schafft das nicht so, so durch die Hintertür Welt zu erzählen. Das wird, wie du schon sagst, deutlich mehr geredet und auch deutlich mehr gezeigt. Ich fand das aber auch trotzdem ganz interessant, das anzuschauen, weil diese Welt natürlich sehr interessant ist. Und was sie geschafft haben aus meiner Sicht, dadurch, dass sie natürlich auch das Leben von Furiosa erzählen und das so ein bisschen eine längere Zeitspanne ist, auch so eine Entwicklung hin zu diesen absurden, komischen, riesigen, ne, man erinnert sich aus Fury Road noch an dieses riesige Ding, diese riesigen Verstärker mit diesem Typen, der davor hängt, baumelt und Gitarre spielt, um die Kriegstruppen anzuheizen, wie sich das da erst hinentwickelt hat. Ne? Wir starten ja durchaus mit relativ normalen, zusammengekleisterten, aus wahrscheinlich random Schrott zusammengekleisterten Motorrädern über schon größere Aufbauten, dieser Käfig, in dem sie gefangen gehalten wird, ne, der so ein bisschen Kleinwagenniveau hat, bis dann hin später, wenn dieser Krieg, der sehr schnell erzählt wird tatsächlich, also gar nicht erzählt wird, sondern einfach nur kurz mal gezeigt wird, mit diesen Aufbauten, die wir aus Fury Road kennen im Prinzip, ne, also diese Weiterentwicklung, die da stattfindet, sozusagen aber im negativen Sinne, die zeigt der Film relativ gut, das fand ich schon interessant, aber ja, ich würde dir trotzdem zustimmen, dass es ein bisschen zu viel Blabla ist und zu klassisch irgendwie. Aber ich habe auch andere Probleme mit dem Film. Das finde ich jetzt nicht mal das Größte. Ne? Was mich von Anfang an wirklich gestört hat, ist. Also alles, würde ich mal fast sagen, alles, was so gebaut wurde, ne, wo man auch sieht, dass es gebaut wurde, so ein paar coole Ideen bei den Kostümen, richtig, also toll, ne, wirklich wie auch beim ersten, ist richtig, richtig gut. Auch viel im Set-Design, wenn es denn echte Sets sind.
Die Fahrzeuge sind, glaube ich, zu Großteil
viele,
aufgebaut.
Viele Fahrzeuge, richtig gut. Aber an dem Punkt, an dem es zu groß wird, um es richtig zu bauen, wird es echt Brühe. Also, ich will nicht sagen, dass es ganz schlechtes 3D ist, ne? Das ist schon auch State of the Art, aber man sieht ihm, und das finde ich im Vergleich zu Fury Road, der ja eigentlich 10 Jahre älter ist, in den ich gerade also eben nochmal kurz reingeguckt habe, man sieht dem Film schon enorm an, dass ganz, ganz viel am Computer entstanden ist. Ne? Und ich hatte zu dir im Kino, hatte ich auch gesagt, gleich am Anfang, wo man dieses Greenland sieht, und natürlich, man sieht das ja nur einmal in der Totalen für diesen ganzen Film. Klar geht da nicht das ganze Budget rein. Aber muss ich das dann so zeigen? Ne, kriege ich das nicht anders gezeigt und dafür sieht es realistischer aus? Nein, was haben sie gemacht? Sie haben da 5 Schauspielerinnen und Schauspieler in Kostümen hingestellt, die sind echt und alles im Hintergrund ist eine komplette Set-Extension und es sieht so blöd aus. Wirklich, finde ich, sah wirklich, wirklich aus wie, oh ja, guck mal, hier wieder aus dem Computerspiel. Ja. So.
Da gab es auch so am Anfang eine Szene, wo ein Charakter brennt oder so der Rücken von ihm brennt. Und das Feuer sieht auch wahnsinnig schlecht aus, weil das ist auch nicht echt. Das ist natürlich auch immer eine Sache, ne? Es gibt natürlich auch Stunt oder es gibt auch Methoden, damit man, wo ich einen Stunt mit anzündet und dann hat man mit echten Feuer zu tun. Das ist natürlich auch hochgefährlich und können nur absolute Profis machen. Deswegen ist auch gut, dass man das mittlerweile auch mit Computer machen kann. Aber in dem Fall hätte man da schon noch mal 5-6 Mal drüber streichen können, irgendwie gefühlt. Ja. Das wirkte noch sehr, sehr dünn. Das war wirklich, hat sich total abgesetzt, dieses Feuer. Das hatte auch nicht die Helligkeit, die es brauchte. Das hat wirklich super rausgestochen. Ja. War auch irgendwie so fast schon durchlässig, diese Feueranimation. Ja. Deswegen, das fand ich wirklich ein bisschen schade.
Ich finde, es wird dann über den Film besser, weil man irgendwie, also das war dann mein Gefühl im Nachhinein, man hat sich auf diese letzten zwei Drittel fokussiert mit dem Budget, das man hatte. Und hat sozusagen den Anfang, diese Anfangsstory, um in den Film reinzukommen, da hat man ein bisschen gespart. So ist meine Mutmaßung. Aber ja, das hat mich so ein bisschen, und das hat mich, ich, wie gesagt, das hat mich nicht enttäuscht, weil es so ist oder weil alles scheiße aussieht, so ist es ja nicht. Aber mich hat es enttäuscht, weil das im ersten eben gar nicht so war. Weil der erste so immersiv war. Und bei diesem haben sie jetzt wirklich ganz, ganz, ganz viel, weiß ich nicht, also. Sie haben ja, das wollte ich am Ende sowieso noch ansprechen, das hat uns beiden dann, ist wirklich sehr aufgestoßen. Man macht im Abspann dann macht George Miller dann was ganz Komisches und zeigt Ausschnitte aus Fury Road noch, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Können wir vielleicht gleich noch drüber sprechen, aber schon in diesen paar Ausschnitten, die da drin sind, sind ja nur 4 oder 5 Ausschnitte aus Fury Road, sieht man, dass Fury Road ganz anders gedreht wurde.
Ja.
Und das also, fand ich irgendwie, puh.
Okay. Also nicht mal so, dass man irgendwie so 1, 2, 3 Szenen kurz reingenommen, damit man quasi hat, okay, jetzt ist der Übergang, weil quasi auch Furiosa direkt dort aufhört, wo dann Fury Road anfängt, dass man sagt, okay, dann macht man ein paar kleine Szenen nochmal reingeschnitten irgendwie am Ende, damit man weiß, okay, da geht's weiter und dann hat man direkt Bock quasi, die nochmal zu schauen oder sich zum ersten Mal oder zum 10. Mal sich den anzuschauen. Aber so über den gesamten Film werden dann so Stills eingeschnitten. Das wirkt total merkwürdig, warum man nochmal so wirklich den irgendwie 5% des Films dann nochmal reinschneidet. Ja. Das sind wirklich sehr, sehr viele Szenen. Da würde mich auch mal die kreative Prozess dahinter interessieren, warum man sich entschlossen hat, das nochmal zu zeigen. Und vor allem, weil man halt sieht, dass der Film besser aussieht und auch besser gedreht wurde. Weil ich muss vielleicht auch noch sagen, du hattest ja schon gesagt, ne, Fury Road war so damals so ein Überraschungshit. Der dann sehr positiv aufgenommen wurde. Das ist bei mir noch mal ein bisschen extremer, weil für mich ist wirklich, wenn du mich fragen würdest, so die besten Filme des 21. Jahrhunderts, die würden jetzt so von 2000 bis 2024 erschienen sind, da wäre glaube ich, Fury Road bei mir schon in der Top 5 mit dabei. Muss ich wirklich sagen, ich habe mir den, glaube ich, auch schon 6, 7 Mal angeschaut. Ich finde das wirklich fast der perfekte Actionfilm, der so unglaubliche Szenen hat, wo ich mir eigentlich gar nicht denke, wie kann dieser Film jemals entstanden sein? Wie kann das sich ein Mensch ausgedacht haben oder mehrere Menschen ausgedacht haben und ganz, ganz viele Menschen zusammengearbeitet haben, damit das funktioniert? Ich finde, du kannst ja fast jede irgendwo reinklicken in dem Film. Du hast da eine geniale Actionszene nach der anderen, die so toll choreografiert ist, geschnitten ist, sich auch anhört, mit einem ganz tollen Soundtrack auch. Und das ist so viele tolle, großartige Szenen, die erinnerungswürdig sind, auch alleine dieser, du hast es auch schon kurz angesprochen gehabt, dieser E-Gitarren-Typ, der da Feuer aus seiner Gitarre kommt, die Szene, wo das erste Mal der eingeführt wird in Free Road, wo die Kamera, also wo du erst so von hinten hast, dann siehst du diesen Fahrzeugkonvoi und dann schwenkt die Kamera so von links nach rechts auf ihn drauf, die Musik rastet total aus, der Typ rastet total aus und da kommt so ein riesen Feuerstrahl aus seiner E-Gitarre. Und einfach, das ist 10 von 10. Was willst du da noch machen? Warum hat man da überhaupt noch entschieden, danach Filme zu machen? Ja. Weil das kannst du nicht mehr verbessern. Und das ist natürlich dann auch so eine Erwartungshaltung, weil natürlich für mich gerade, wenn ich dann mir den Free Rosa anschaue, ja, der natürlich visuell sofort daran erinnert, aber dann trotzdem total anders ist. Deswegen hat das für mich sowieso ein bisschen schwieriger.
Der hat ja für all diese, sag ich mal, jetzt handwerklichen, ohne zu sagen, dass das Schauspielen kein Handwerk ist, ist es auch, ja, aber für diese handwerklichen Kategorien ja auch Oscars bekommen, beziehungsweise ist wenigstens nominiert worden. Also hat er 6 Oscars, ja, bekommen.
Und er war sogar für den besten Film nominiert, ja, was für so ein rein Actionfilm, ja, 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 ist super ungewöhnlich, ist aber auch absolut verdient, weil ich glaube, wenn man sich den anschaut und ein bisschen was diese Art Filme was ab kann, kann man das glaube ich auch sofort nachvollziehen, weil das wirkt auch jetzt auch, wo ich Furiosa gesehen habe, muss ich sagen, das war wahrscheinlich wirklich so ein einmaliges Ding. Da hat irgendwie alles gepasst. Das kann auch George Miller, vielleicht auch, weil er jetzt fast 80 ist, jetzt hat's geklingelt, fast 80 ist, kann er wahrscheinlich selber gar nicht mehr so. War wahrscheinlich wirklich so, es war ein Moment, es hat alles zusammengepasst und das kann er jetzt auch nicht mehr wiederholen.
Nee, ich glaube auch. Willst du an die Tür gehen, oder?
Nee, ich habe Personal, das kümmert sich.
Du hast, die Katzen können an die Tür gehen?
Das sind meine Warboys. Ah. Ich habe da so mehrere, die kümmern sich darum.
2 Katzen. ja, also ich würde dir da zustimmen, es ist total, es war eine Latte, die total hoch hing und ich habe auch ehrlich gesagt, deswegen war ich so ein bisschen, ich bin dann auch nicht mit zu großen Erwartungen rangegangen, weil man, habe ich mir schon fast gedacht, dass man da nicht nochmal rankommt. Ich hatte aber ich hatte tatsächlich gehofft, es war keine schlechte Unterhaltung, da sind wir vielleicht bei der Wertung jetzt von Furiosa. Es war kein schlechter Film, aber ich habe echt mehr erwartet und das hat im Prinzip ein Typ, wo wir danach nach dem Film nochmal auf Toilette waren, hat einer gut zusammengefasst, der ging gerade irgendwie dann an uns vorbei und sprach auf Englisch und meinte so, ja, war schon okay, aber ich habe mehr erwartet und genau das kann ich eigentlich nur, und dann haben wir uns angeguckt und haben gesagt, ja, stimmt. So, es war so, er hatte für mich im Vergleich zu diesem großen ersten Film, hatte er für mich zu viele Punkte, wo ich sage, nee, da konnte es nicht passen. Und da fange ich dann tatsächlich auch an, mich aufzuregen über, weiß ich nicht, wo dieses, das riesige Auto, wo die, also das größte, ich habe leider vergessen, wie das Ding heißt.
Monster Trucks oder?
Ja, was? Der hat ja einen speziellen Namen. Diese Version 1 von dem, was dann in Fury Road dann der große Laster ist, mit dem die dann immer transportieren. Diese Version 1 sehen wir ja. Und wenn der da in diese Munitionsfabrik fährt oder so, und das sieht dann aus wie schlechtes 3D-Modell reingedingst irgendwie. Das ist okay, aber darüber rege ich mich dann auf, wenn auch der Rest so mehr ist. Ja. Und
man ist dann, also ich muss auch sagen, also rein die Action, die man dann, die jetzt weniger ist, aber die natürlich trotzdem noch im Fokus steht, die ist natürlich auch sehr, sehr gut gemacht und sicherlich auch 90% der restlichen Actionfilme, die so im Kino laufen, werden da weggesteckt. Also Furiosa ist ja immer noch besser als der Großteil der Actionfilme, ja, muss man wirklich sagen. Also da gibt es auch gerade in der Mitte des Films eine sehr, sehr ähnliche zu Fury Road oder zu Mad Max 2, Road Warrior müsste, glaube ich, der Untertitel sein. Da gibt es auch eine sehr, sehr lange Action Sequenz, wo quasi nur eine lange Fahrt gezeigt wird und quasi nur diese Fahrt, um diese Fahrt drumherum passiert die Action-Sequenz. Da gibt's auch in der Mitte von Furiosa eine vergleichbare Szene. Die ist auch echt toll gemacht und auch wieder abwechslungsreich und auch wieder wilde Ideen, wo man wirklich an Fury Road direkt denkt, aber trotzdem ist für mich so ein warmer Aufguss gewesen, weil A, denkst du dann direkt, es gibt einen besseren Film, der hat das alles irgendwie besser gemacht und selbst dann diese Action, die es dort gibt, die fühlt sich dann trotzdem, selbst wenn der Film total eskaliert und seine wilden Ideen reinbringt, ist für mich trotzdem noch so dritter, vierter Gang nur und nicht diese komplette Eskalation, weil für mich dann George Miller auch dazu tendiert, in dem Film besonders, dann doch irgendwie Längen reinzubringen, auch in den Action-Sequenzen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Also man könnte da zum Beispiel jetzt einfach als Beispiel neben dieser in der Mitte dieser langen Sequenz gleich auch am Anfang, wo dann die junge Furiosa entführt wird von 2 Bikern, und dann eine Frau ihr hinterher jagt. Also ne, man hat ein Motorrad, jagt 2 Motorräder. Das ist sozusagen, es wird über, ich glaube, fast eine Viertelstunde wird das erzählt, weil mehrmals während dieser gesamten Frequenz wird einer quasi angeschossen. Ich glaube, es sind am Anfang auch vier Biker oder so. Die zwei werden dann halt getötet. Immer wieder stoppen die kurz, setzen sich ab. Furiosa versucht einmal, sich in einer Sequenz auch zu befreien von ihren Kidnappern, wird dann aber wieder eingefangen. Und das wird sich so in die Länge gezogen, warum man denn das macht. Gerade auch die eine Szene, wo sich Furiosa kurzzeitig befreit, dann aber direkt in der nächsten Sequenz schon wieder gefangen genommen wird. Das hat also gar nichts gebracht. Und man hat quasi, nur gab es einen ganz kurzen Dialog in dieser Sequenz, wo dann die beiden Kidnapper sich erzählt haben, ja, wir müssen unserem Anführer, müssen wir dieses junge Mädchen bringen, weil der will junge Frauen irgendwie haben. Das ist diese Information quasi, die man als Zuschauer dort bekommt. Aber das ist so über die Länge gezogen, die Frage, warum machst du das? Diese ist eigentlich ja so ein temporeicher Film, gerade wenn der eskaliert, dann doch immer wieder, aber dann werden solche Szenen so in die Länge gestreckt. Ich frage, warum musst du diese Verfolgungsjagd so lange zeigen, wenn da eigentlich nichts passiert, weil auch immer wieder die kurz anhalten, irgendwas passiert, die unterhalten sich kurz und dann steigen sie wieder aus dem Motorrad und es geht weiter. Das fühlt sich so total nicht nach dem Actionfilm an, den ich aus Fury Road kenne.
Ja, hast vollkommen recht. Es ist trotzdem noch ein guter Actionfilm.
Das schon, ja. Er hat das größte Problem, ist halt, dass er mit Fury Road konkurrieren muss. Also für mich auch persönlich. Das ist halt, da kannst du fast, wie man sieht, eigentlich nur verlieren.
Ja. Ja, trotzdem, trotzdem muss man, also wenn ich jetzt mal so zurücktrete, es ist ein guter Kinofilm. Wenn man ein gutes Kino hat, oder einen sehr guten Fernseher natürlich auch, aber wenn man ein gutes Kino hat, dann kann man sich den schon im Kino angucken, auch ohne, dass man es, glaube ich, bereut. Es sind auch so ein paar wirklich so Kleinigkeiten, ne? Vor allem was Set-Design angeht und diese komischen Weirdigkeiten einfach, die es nur in dieser Welt von Mad Max gibt oder zumindest die es da vielleicht zuerst gab irgendwie in der Form, die hat er schon auch. Und bis auf ein oder zweimal versuchen sie auch nicht so dieses Kennste zu machen. Klar, man sieht einmal offenbar Mad Max mit seinem Auto irgendwie auf Furiosa hinabschauen, so, aber nur ganz kurz mal, ne, für so alle, die es kennen, wissen's. Hätte der Film jetzt nicht gebraucht, finde ich. Aber es tut auch nicht weh. So. Aber.
Ja.
Aber also, ja, aber dann sitzt man da und denkt so. Ah, oh, gut.
Ich könnte auch was fast genauso ist, nur in fast, also eigentlich in allen Belangen auch besser. Ich meine, das macht ihn nicht zu einem richtig schlechten Film, aber für mich halt für einen sehr enttäuschenden, wie du schon gesagt hast. Und wie gesagt, auch diese narrative Struktur. Ich finde das ja auch wirklich aller ehrenswert, dass man versucht hat, hier wirklich eine Geschichte mehr zumindest offensiver in der Geschichte zu erzählen. Wie gesagt, Fury Road hat ja auch viel erzählt, aber halt sehr, sehr anders und sehr, sehr verknappter und sehr, sehr kohärenter auch für mich, weil für mich Furiosa auch so dieses Komische macht, dass es dann sich aber auch nicht so richtig festlegt, was will es denn eigentlich erzählen? Will es jetzt mehr von dieser Rachegeschichte erzählen, die Furiosa halt dazu bringt, zu dem zu werden, was sie ist? Oder ist es im Hintergrund auch diese Warlord-Geschichte zwischen den Konkurrierenden, die sich da auch mit Intrigen oder angedeuteten Intrigen irgendwas schnappen oder nicht schnappen, aber das ist auch so oberflächlich gehandelt. Und dann auf einmal in der Mitte des Films oder schon ab dem letzten Viertel ist es auf einmal, dass es auch ein Voice-Over gibt von einem älteren Herrn, der so als Mystery-Man und Geschichtenerzähler so eingeführt. Warum ist auf einmal jetzt ein Voice-Over, wo
gab's am Anfang so, auch ganz kurz?
Aber, so ganz kurz,
ja, dann aber, wo ich es noch aber okay, nicht so richtig eingeführt, ja.
Genau, also das ist dann so total, man hat es eigentlich schon wieder vergessen, dass es da war. Und dann soll auf einmal so eine Geschichte übers Ödland erzählt werden, dass es schon früher gab es Kriege und jetzt kommt wieder der 40-tägige Ödlandkrieg um Gastown. Denkst du, okay, ist das jetzt die Geschichte? Also erzählst du jetzt darum, wie darum kämpfen, aber das ist dann auch direkt wieder vorbei, dieser Krieg, der sozusagen auch nur ganz kurz in einem Flashback oder in einer Montage erzählt wird, wo man ein paar Leute gegeneinander rempeln sieht und dann ist dieser Krieg auch vorbei. Sonst sieht man ihn eigentlich gar nicht mehr groß. Dann sieht man nur noch sozusagen die in Schlachtfeld nach dem Krieg. Okay, warum hast du das jetzt eingeführt? Deswegen wirkt das mich so unrund. Und ganz am Ende hast du dann nochmal so finde ich an sich auch eine schöne Idee, dass du nochmal dann zwischen dem Protagonisten und dem Antagonisten eine große Dialogszene hat, wo dann der Film eben nicht das macht, was viele Actionfilme machen, quasi sich den großen Höhepunkt für das Ende aufheben, quasi die größte Explosion sich bis zum Schluss aufheben, sondern da ist es relativ ruhiger Moment zwischen dem Antagonisten und Protagonisten, wo es so ein bisschen philosophischer wird, was uns eigentlich antreibt, dass wir alle in diesem Ödland verlorene, menschenhassende, vom Hass getriebene Leute irgendwie sind und was ist eigentlich, gibt es noch Menschlichkeit in uns? Das ist so, ja, okay, cool, Aber das ist wieder so auch aus dem Nichts und das wirkt dann auch so total unrund, dass das irgendwie, das hat sich im gesamten Film nicht angedeutet oder so. Da hat Chris Hemsworth, auch wenn das echt gut macht und das auch wirklich beherrscht, so gerade so in der Trennlinie ist zwischen, es ist so übertrieben, dass es nur noch lustig ist und er ist schon noch ein bisschen angsteinflößend und unterhaltsam. Er trifft da sehr gut das Mittel. Aber das ist für mich auch am Ende, dass es dann auf einmal dann philosophischer werden wird, das, da kommt es für mich nicht auf einen Punkt. Es wirkt dann so, alles mit reinbringen. Irgendwie alles, was ich in Fury Road, was George Miller in Fury Road wohl nicht erzählen konnte, wollte, durfte, oder sich zurückgenommen hat oder sich von cleveren Leuten beraten lassen hat, dass er das lieber rauslässt, hat er jetzt auf einmal alles mit reingebracht. Und das wird für mich dadurch zum schlechteren Film.
Ja. Das, und er hat auch so in Ansätzen, gerade dieser Chris Hemsworth-Charakter ist ja eigentlich sehr interessant, ne, weil der ist ja jemand, der offenbar so messiasmäßig fast schon angehimmelt wird. Er wird ja als auch am Anfang schon fast als Jesus dargestellt. Der verliert das dann aber Stück für Stück, wird immer ein bisschen.
Aber er ist ja auch von Anfang an eigentlich auch schon ein gewalttätiges Mega-Arschloch.
Ja, genau,
also, ist ja nicht mehr,
genau.
Also dieses Jesus ist ja zumindest nur von der Optik her. Aber ich habe ja auch gefragt, also was genau willst du mir damit jetzt sagen?
Ja, genau. Warum ist, und also. er ist aber dann immer wieder an Punkten, ne, wo er das Vertrauen seiner Leute missbraucht, ne, an mehreren Stellen, wo er ganz komplett irrige Entscheidungen trifft, wo er auch Sachen versemmelt einfach, ne? Und die Leute folgen ihm dann trotzdem irgendwie, aber und es wird aber nie auserzählt so, ne? Es gab ja diesen einen Moment zum Beispiel, ich hätte diese Figur viel interessanter gefunden, wenn man das auch mal weitererzählt hätte an manchen Stellen, ne? Dieser Moment, wo sie Gastown infiltrieren wollen und er dann tatsächlich, ist jetzt zu lang, das zu erklären, aber wo er dann tatsächlich Leute von sich tötet, damit die Story passt. Dann sein erster Chef oder sein zweiter Chef dann so sagt, und dann bahnt sich da vielleicht schon so eine interne Rachegeschichte an, nur um den Chef dann einfach kurz darauf sterben zu lassen, ohne dass man das auserzählt. So, ne? Man erlebt dann zwar, dass er die Leute nicht zusammenhalten kann und dass das keine funktionierende Struktur ist, ganz im Gegenteil von dem, funktionierend in Anführungsstrichen, ne, immer unter dieser Mad Max-Maßgabe, ganz im Gegenteil zu dieser Zitadelle. Wie die da funktioniert, aber Ansätze nicht zu Ende erzählt.
Ja. Das ist dann auch so, ne, dass dann noch diese zwei Söhne von Immortan Joe, wo dann auch sich so denkst, okay, da hat man jetzt auch so ein bisschen Rivalität zwischen denen, was auch kurz angedeutet wird, was aber dann auch nicht zu Ende erzählt wird, oder dass dann dieser Ältere von den Söhnen of Furiosa so ein bisschen was abgesehen hat und dann in so einer kurzen Sequenz und sie also quasi begehrt, so dass man zumindest angedeutet, aber das spielt dann auch wieder im Verlauf wieder keine Film, weil dann Furiosa verschwindet und dann ist auf einmal auch dieses Thema erledigt.
Ja.
Und das ist auch so, das ist ein bisschen so Logiklücke oder weil sie haben mich auch gefragt, okay, weil dann Furiosa so untertaucht.
Naja, er hat sich ja auch ganz akribisch, der hat ja so ein Tattoo, dass sie sich
genau.
machen, wo der Weg nach Hause ist sozusagen und dann guckt er sich das so an und er ist sozusagen der Einzige in diesem oder einer der wenigen in diesem ganzen Konglomerat, der weiß, dass sie dieses Tattoo hat und dann flieht sie, mischt sich aber dort undercover sozusagen unter die Leute und man würde ja dann denken, okay, jetzt muss sie aufpassen, dass der niemals dieses Tattoo sieht, so. Ne? Natürlich ist es gut, wenn ein Film nicht so vorhersehbar ist, aber wenn ich dann diesen Faden dann einfach nie wieder aufnehme, so. Das ist so, guck mal, da hängt eine Waffe an der Wand. Ich sehe diese in diesem Film. Und ich werfe da einen Fokus drauf. Das bedeutet, ich muss die erzählerisch dann auch irgendwie wieder einbauen. Und es wird einfach nicht gemacht. Schon so.
Das ist dann auch so das Komische, dass dann Furiosa dann auch wieder, weil sie die ganze Zeit dann auch ihre Haare verstecken muss, damit sie halt eben als Junge durchgeht. Und dann aber später im Film dann auch vor Immortan Joe mit ihren vollen Haaren als Frau zu erkennbar ist. Und er sich das gar nicht hinterfragt. Und er wurde vorher so eingeführt, dass er junge Frauen einsperrt.
Ja.
Und das
genau, dieser Moment, wo sie sozusagen in dieser großen Heist-Situation, wo sie dann ihre Haare dann aufgehen und ihr Love Interest, sag ich mal, dann sie das erste Mal so sieht, ne, also Praetorian Jack, da ist das ja dann so ein, okay. Oh krass, wie gehen sie jetzt damit weiter? Wird er sie verraten oder so, habe ich dann noch so gedacht. Nö, es spielt einfach gar keine Rolle mehr. Die lebt dann einfach so weiter unter denen.
Also noch zwischen den beiden hätte ich irgendwie verstanden, okay, das erzählt der Film nicht, aber wo offensichtlich ist es okay für ihn. Nee, aber das für, weil sie original in dem Look dann vor Immortan Joe steht und das vorher so eingeführt wurde, dass es eigentlich ein Problem sein sollte, das ist aber gar kein Problem. Das ist total merkwürdig und da wirkt es dann auch, okay, dass George Miller dann irgendwie auch mit seinen erzählerischen Ideen dann eben zu zerfasert ist und da nicht wirklich eine kohärente Idee hatte, was er eigentlich erzählen würde, einfach dann zu viel reinbringen wollte, obwohl der Film immer noch, wie gesagt, narrativ jetzt nicht krass komplexe Geschichte erzählt, aber selbst die erzählerischen Dinge, die eingebracht werden und roten Faden, die sich dort wiederfinden lassen, die werden aber ganz schnell auch wieder abgeschnitten. Und dass ich da wirklich auch verwundert war, warum, wenn du das was erzählen willst, warum machst du es dann aber auch so halbgar? Also das ist dann, ist schade darum, auch gerade trotzdem, weil der Film trotzdem so actionmäßig trotzdem ziemlich gut natürlich funktioniert, wenn es dann auch mal abgeht, da sind auch schon, ne, und allein durch diese unglaubliche detaillierte Set-Design, diese Welt, die gibt's eben nur so auch in Mad Max, wenn man auf diesen crazy abgefuckten Look steht, der auch nochmal tausendmal abgefuckter ist, als ein Fallout es jemals machen könnte, glaube ich. Da kommt zum Beispiel auch, wir hatten ja auch letztens über diese Serienadaption gesprochen, auch Fallout hat sich ganz, ganz stark beim Mad Max bedient, aber da muss man so sagen, diese Postapokalypse von Mad Max ist wirklich auch so einmalig in dem, wie sie aussieht und wie die Charaktere gestaltet sind. Und wenn man darauf Bock hat, dann kriegt man hier auch wieder ganz, ganz viel davon. Sogar mehr eigentlich als bei Fury Road, weil es da eben auch mehr Figuren, mehr Dialoge hat und auch mehr Charaktere, die eigentlich miteinander interagieren. Aber für mich trotzdem am Ende, muss ich sagen, trotzdem eine große Enttäuschung. Auch wenn es natürlich eine Mammutaufgabe war, Fury Road irgendwie weiter zu erzählen.
Ja, die ist die Welt ist auf jeden Fall auch sehr brutal, also das vielleicht noch, wenn ihr euch das angucken wollt, die ist nicht umsonst R-rated. Auch der Film hat einige Szenen, wo du denkst, Gut, so viel zu dieser ersten Bewertung, würde ich sagen, von von Furiosa, Mad Max Saga. Schreibt uns doch gerne, wie ihr den Film gefunden habt. Vielleicht habt ihr ganz andere Meinungen dazu oder?
Also was ich mitbekommen habe, es gibt auch durchaus einige Leute, die so unserer Meinung sind, was ich so mitbekommen habe, als auch viele eher positiver, die sagen, ist wirklich eine Verbesserung zu Fury Road oder ist einiges besser, einiges schlechter, aber immer noch richtig guter Film, auch das. Ne, alles ist ja alles okay. Finde ich auch sehr, sehr spannend, aber insgesamt schon eher positiv, nicht ganz so gut wie Fury Road bisher, das Feedback, was man zumindest so auch bei Metacritic oder Rotten Tomatoes sieht. Also deswegen wird es da wahrscheinlich auch viele Leute, glaube ich, geben, die da vielleicht nicht ganz so kritisch sind wie wir. Aber ja, ist auf jeden Fall trotzdem ein Erlebnis, ist es natürlich trotzdem auf jeden Fall, wie wir schon gesagt haben, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr einzigartige Art und Weise, einen Actionfilm zu erzählen. Ja, das bleibt es auch in diesem Film.
Laut Associated Press auch die größte Kinoproduktion, die jemals in Australien gedreht wurde. Also das will schon was heißen.
Wo ich da jetzt auch einfach gedacht hatte, dass Fury Road sogar eigentlich noch größer gewesen wäre. Weil der Film fühlt sich tatsächlich für mich auch größer an. Aber gut, das kann hier auch was anderem liegen. Hat natürlich auch mehr Sets eigentlich jetzt Fury Road tatsächlich. Weil natürlich auch mehr Handlungsorte da sind. Wahrscheinlich auch deswegen größte Produktion.
Ja. Aber ja. Okay, dann haben wir das. Haben wir noch irgendwas Aktuelles, über das wir sprechen sollten?
Glaube nicht, oder?
Ich wüsste jetzt nichts. Dann schöne Woche euch. Ja. Wir hören uns nächste Woche wieder.
Fahrt ein bisschen durch die Prärie.
Aber nicht
lasst
zu schnell.
Euch aber nicht
haltet
zu schnell,
euch an die STVO.
Ja, die gibt es nämlich noch. Auch in der Postapokalypse in Deutschland, glaube ich, würde es die auch noch geben. Die gilt weiterhin.
Ja. Trotz Weltuntergang. Also dann.
Macht's gut.
Ciao, ciao.
Ciao.